So to go directly to the topic so that we can talk more, I will try to explain bodhicitta under seven headings. The base or the foundation of bodhicitta, that is number one. And number second is the cause of bodhicitta. Number third is the nature or essence of bodhicitta. Number four is the division of bodhicitta. And number six is, you know, fifth is how to meditate, right? And six is the benefit. So I will try to cover this, if possible, in this session. So that's why I wanted a little more time.
Okay, so six or seven?
There are six, yeah?
Six,
the,
okay.
The base.
Yeah, then
it's course,
okay.
Yeah.
Okay. Okay, Kempe Tempel wird jetzt direkt zum Thema kommen, weil es etwas mehr ist, was er erklären möchte heute Abend zu dem Thema des Vortrags, der heißt das Herz der Erleuchtung. Das bedeutet, es geht um den Erleuchtungsgeist und Bodhicitta. Und diesen kann man unter sechs verschiedenen Punkten erklären. Das erste ist die Basis oder das Fundament. Das zweite die Ursache. Das dritte dann die Natur oder Essenz. Das vierte die Unterteilungen, das fünfte dann, wie man darüber meditiert, und das sechste dann der Nutzen.
So the first, you know, the foundation, okay? The foundation is explained in terms of the physical foundation and the mental foundation.
Der erste Punkt, das Fundament ist erklärt in zwei Punkten, einmal im physischen und auch und als zweites dann im geistigen.
Okay, so the physical foundation for bodhicitta is, you know, any existence from any of the six realms of samsara. Okay, so maybe it is a little bit confusing. What is it meant by physical condition? For example, some of the vows, like the vow of Pratimoksha, okay, in order to receive that vow, one has to be a particular being. For example, the sentient beings in some other continent cannot receive this vow because they have very, very weak sense of renunciation. You understand? In the God realms, for example, compared to us, they have less sense of renunciation. And in order for the vow to be attained, to received, there must be strong sense of renunciation, nyejung. You understand? So, in the same way, in order to generate bodhicitta, okay, the physical foundation, okay, the kind of physical existence that is required is any of the physical, you know, form in the six realms of samsara. It means any sentient being in any of the six realms of samsara can develop bodhicitta.
Also der erste Punkt jetzt bezüglich der Grundlage, der Basis oder des Fundaments ist eben der physische Aspekt. Und das bezieht sich auf die sechs Bereiche des Daseinskreislaufs des Samsara. Und vielleicht ist es für uns etwas verwirrend erstmal, was dieser physische Aspekt eigentlich bedeutet. Zum Beispiel ist es so, dass wenn man die Pratimoksha-Gelübde, also die Gelübde zur persönlichen Befreiung nehmen möchte, dann kann man das nur durchführen oder kann man diese nur nehmen, wenn man eine ganz bestimmte körperliche Konsistenz hat oder körperliche Form angenommen hat, ein bestimmtes Art von Wesen ist. Zum Beispiel, wenn man jemand irgendwo auf einem anderen Kontinent ist, in einem anderen Bereich oder ähnliches, dann ist vielleicht seine Stärke der Entsagung, die er entwickelt hat, nicht in dem Maße vorhanden, dass er wirklich diese Gelübde der persönlichen Befreiung überhaupt nehmen kann. Es wird auch gesagt, dass im Bereich der Götter kaum diese Entsagung vorhanden ist oder sehr wenig Entsagung vorhanden ist. Und daher benötigt man, um diese Pratimoksha-Gelübde zu nehmen, einen sehr starken Willen der Entsagung. Wenn man jetzt Bodhicitta, also den Erleuchtungsgeist, hervorbringen möchte, dann ist es dafür nicht notwendig, eine bestimmte physische Form zu haben. In allen sechs Bereichen des Samsara können alle Wesen Bodhicitta entwickeln.
In general, we come across, you know, teachings that says that in order to generate bodhicitta, in order to receive the bodhisattva vow, one has to have any of the seven pratimoksha vows. Okay, and in the Bodhisattva Charyavatara, Shantideva says that one has to have the 18 qualities of precious human being in order to practice bodhicitta efficiently. But these kind of teachings are referring to special, extraordinary candidates for the practice of bodhicitta. This does not mean that sentient beings in, other realms who do not have the precious human qualities cannot practice bodhicitta at all. That is not the meaning. When it says the practitioner of bodhicitta has to have, you know, these 18 qualities or the 7 pratimoksha vows, it's referring to a physical foundation, a candidate that is special, that is most suitable for the practice of bodhicitta.
Im Allgemeinen heißt es in den Lehren, dass wenn man Bodhicitta entwickeln möchte oder gerade wenn man die Bodhisattva-Gelübde nehmen möchte, dass man eine Form der 7 Pratimoksha-Gelübde, dieser Gelübde der persönlichen Befreiung, zunächst genommen haben muss, um darauf sozusagen als weiteren Schritt die Bodhisattva-Gelübde zu nehmen. Oder bei Shantideva in der Bodhicaya-Avatara heißt es, dass man die 18 Qualitäten einer kostbaren menschlichen Existenz besitzen müsste, um wirklich Bodhicitta zu praktizieren oder die Bodhisattva-Gelübde dann zu nehmen. Das soll aber nicht bedeuten, dass es nicht möglich wäre, auch die für andere fühlende Wesen dieses Bodhicitta zu praktizieren. Auch sie können dieses durchführen. Diese vorherigen Dinge wie die 7 Pratimoksha-Gelübde oder die 18 besonderen Qualitäten des kostbaren Menschendaseins, das sind sozusagen gute Voraussetzungen, dann hat man ein gutes Fundament, um auch Bodhicitta zu praktizieren. Aber für die anderen, die das nicht haben, ist es trotzdem möglich.
So, the seven Pratimoksha vows, you know, I hope you know already. If not, you know, the vow of Gelong, which is the fully ordained monk, bhikshu, and then fully ordained nun, bhikshuni, and then Gelopma, which is prior to becoming fully ordained nun. That's the third one. And then the male and female Gingin, what is it called? Upasika and Upasaka. It means like laymen take vows. It's not like becoming monk, but, you know, take certain vows. Okay? So that's called the male is Upasaka, Upasaki, I hope. Okay? So, and then the last one is the vows that we take during the fasting retreat, Nyene, which is, you know, for 2 days, Nyene and Nyungne, for 2 days. So these are the seven vows, Pratimoksha vows. In general, in order to generate bodhicitta, one must have one of these vows. And from the Pratimoksha vow, that includes, like, you know, all of them actually includes taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, for example. And that is required in as the foundation of bodhicitta practice. But that is, like I said, in terms of a special, you know, practitioner. But if we read the sutras, there are, you know, mentions of many sentient beings in the hell realm, hungry ghost realm, and animal realms, and also god realms, who demonstrated bodhisattva activities, who developed bodhicitta in the hell realm, who developed bodhicitta in the animal realm. So therefore, all kinds of physical existence can be considered the physical foundation for bodhicitta. So it's becoming a little bit philosophical. So I believe, you know, you understand what bodhicitta means, but that's why I thought it's better for me to explain some backgrounds, you know, like little more information from the philosophical point of view.
Die sieben Pratimoksha-Gelübde kennt ihr wahrscheinlich. Kempo Tempel hat sie nochmal aufgeführt. Das ist einmal der Gelong oder der vollordinierte Mönch, Bhikshu auf Sanskrit. Dann Gelongma, das ist die vollordinierte Nonne oder die Regeln eben, die damit verbunden sind. Bhikshuni, dann gibt es ein weiteres Gelopma, nennt sich das. Das sind die sogenannten Nonnenanwärterinnen. Dann gibt es Getzul also, oder belong to there. Getzul, Getzul. Ja.
Ja. Gelong to male and female.
Yes.
Male and female.
Yes. And then the Gelopma.
Gelopma.
And then the Genyen.
Genyen Pama.
Mm-hmm. Then the seven already, or not?
It's already seven.
And then extra the Nyungne.
If you include the Nyungne, it becomes eight.
Ah, okay. Yeah. Mm-hmm. Okay. Dann gibt es die Getzül-Gelübde, Shramanera auf Sanskrit, das ist sozusagen eine Vorstufe, auch in gewisser Weise oder weniger Gelübde noch als die vollordinierten Mönche. Dann die Gezülmas, das sind auch Nonnen mit weniger Gelübden. Und es gibt dann die Genyen oder auf Sanskrit Upasaka oder Upasika. Das sind diejenigen, die Laiengelübde halten, jetzt männlich und weiblich. Das zusammen macht eben diese 7 verschiedenen Arten Gelübde der persönlichen Befreiung aus. Manchmal wird auch von 8 gesprochen. Dann zählt man noch besondere Gelübde hinzu, die zum Beispiel während der Fastenpraxis oder eines Fastenretreats genommen werden, dann für einen Tag oder für mehrere Tage. Es wird dann häufig gesagt, dass wenn man wirklich Bodhicitta, den Erleuchtungsgeist, praktizieren will, dann sollte man eines von diesen Gelübden genommen haben. Und alle diese Gelübde beinhalten oder setzen voraus, dass man auch Zuflucht zu den 3 Juwelen, zu Buddha, Dharma und Sangha genommen hat. Das ist eigentlich, so heißt es in den Texten, das Fundament für die Praxis des Erleuchtungsgeistes. Wenn man aber die Sutras genau liest, dann wird dort an verschiedenen Stellen erklärt, dass es fühlende Wesen in den verschiedenen Bereichen gab, die Bodhicitta entwickelt haben, also auch in Bereichen wie dem Bereich der hungrigen Geister oder der Höllenwesen oder ähnliches. Und so kann man daraus sehen, dass es möglich ist, mit jeder Art von physischem Körper Bodhicitta zu entwickeln. Das ist jetzt alles ein bisschen philosophisch, was erklärt wurde, aber Kempo Tempel denkt, dass ihr schon eine Ahnung davon hat oder wisst, was mit Bodhicitta gemeint ist und er etwas mehr über den Hintergrund dazu erklären möchte.
So, every time we receive teachings from our teachers, they always talk about Bodhicitta at the beginning. But usually there is not enough time to go into detail. So I thought it's my job to, you know, try to give you more information that you might not get usually, because for the Bodhicitta there is only like 1 minute, and then the rest is for the empowerment or whatever is in the program. So today we have the whole session for Bodhicitta. So in Tibetan, Bodhicitta is called Changchuk Sem, and to generate Bodhicitta is Sem Ke. Ke means to generate, to develop. Okay, so that is one thing, to generate Bodhicitta. And then there is the bodhisattva vow, the bodhicitta vow, which is changdom. There is a difference. There is a difference between the generation of bodhicitta and the bodhicitta vow.
Jedes Mal, wenn wir Unterweisungen erhalten, wird am Anfang über Bodhicitta gesprochen von den Lehrern, dass man versuchen sollte, dies zu entwickeln. Aber oft ist es nicht im Detail, sondern nur sehr kurz. Und so ist es jetzt Kempo Tempels Aufgabe, denkt er, uns da mehr Informationen zu geben. Manchmal ist es an den Belehrungen am Anfang 1 Minute und der Rest der Erklärung oder Einweihung und so weiter nimmt dann die andere Zeit ein. Jetzt haben wir die eine ganze Sitzung dafür Zeit. Und im Tibetischen ist Bodhicitta Changchub Kisem, heißt es. Und damit ist verbunden, dass man diesen den Erleuchtungsgeist, dieses Bodhicitta auch hervorbringt. Und demgegenüber gibt es den anderen Begriff des Changdom. Das heißt, das sind die Bodhisattva oder Bodhicitta-Gelübde. Und es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden.
Okay. The bodhicitta vow, you see, for example, during empowerments, we repeat after the guru and we take the vows. Okay. So that does not guarantee that we have generated bodhicitta.
Bei den Bodhisattva-Gelübden ist es so, dass wir diese zum Beispiel nachsprechen, wenn wir eine Einweihung nehmen, sodass der Meister, der die Einweihung gibt, etwas vorspricht. Man spricht das nach und es gibt keine Garantie, dass wir wirklich dabei auch Bodhicitta entwickeln.
To generate Bodhicitta means, you know, to have a genuine intention. To have a genuine intention in order to attain enlightenment for all sentient beings. And this intention has to be developed through practice, through meditation, by cultivating the causes and conditions of bodhicitta. So that is semke, which is generating bodhicitta. So it is an intention that becomes alive in your mind, you know, that becomes really like active in your day-to-day life, that you wish to attain enlightenment for all sentient beings. That is semke. And it comes through practice. It cannot come through just like you take a vow and then it's there. It doesn't happen like that.
Wenn es dann um das Hervorbringen oder Entwickeln von Bodhicitta gibt, brauchen wir eine wirkliche tiefe Intention dabei, dass wir die Erleuchtung zum Wohle aller fühlenden Wesen erlangen möchten. Und das ist nur möglich durch die eigene kontinuierliche Praxis, dass wir die Ursachen und Bedingungen dafür schaffen, dass Bodhicitta in uns entstehen kann. Und das ist gemeint, wenn man von Semke spricht, also das Hervorbringen von Bodhicitta. Es muss in uns sozusagen lebendig werden. In unserem täglichen Leben muss dies auftauchen, uns immer wieder bewusst sein. Und nur durch einen Gedanken, dass wir dies machen möchten, ist es noch nicht getan.
In Tibetan there is this word Jumin. Okay. Jumin means not deliberate. Jumin means not artificial. Jumin means not pretended. You know, pretended. Mm-hmm. It means spontaneous. Okay. So when we say the bodhicitta prayer, in the prayer we say, may I attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. And that is a positive thought, right? And in order to develop this positive thought, as a beginner, we have to make an effort. We have to think about a particular, person to begin with, to generate love, to generate compassion. And then we, try very hard. And then sometimes we feel that kind of, bodhicitta warmth. So that is not German. It takes a lot of effort. We have to try really hard to develop that thought, positive, warm thought. And with meditation, with practice, when that thought becomes spontaneous, it's called jumin. The moment you see a sentient being, it's there. Okay, that is semke. That is bodhicitta generation, or generated. Okay, so the dhamma, the vow is the intention to abide by the, codes of conduct of the bodhisattvas. When you take a vow, then you vow to, for example, in general, you vow to not kill, you vow to not steal, you vow to not engage in negative activities from your body, speech, and mind. And likewise, when you take the bodhisattva vow, you know, you make some promises. Okay, that you will never give up on sentient beings and that you will be always there for all sentient beings and so forth. So the, you know, commitment to, you know, follow that precepts, follow that rules. Okay, that is the vow. So it is just like, I will try my best to not, you know, break the, you know, promise. So that kind of thought, that is the vow. And the mind generation is the actual feeling. So the vow you can promise to your guru, and then you repeat the, you know, words, and then you receive the vow. But in order to generate bodhicitta, you have to practice. So there is the distinction. Okay, I will add one more. Last. So these are both two states of mind. Yeah. One is the spontaneous, you know, positive thought or intention to be there for all sentient beings, to benefit all sentient beings, to perform the bodhisattva activities for all sentient beings. So when that becomes spontaneous, natural, you know, when that becomes possible in the mind, then we can say we have developed bodhicitta. And when we are trying to do that, we can say we are trying to develop bodhicitta. Bodhicitta vow is the willingness or the commitment that you have in your mind to abide by the you know, precepts of bodhicitta.
Es gibt den Begriff Chömin im Tibetischen, und das bedeutet, dass man etwas nicht Künstliches hat oder nicht vorgestellt ist oder pretend ist vorgetäuschtes, sondern dass es etwas ist, was sehr spontan da ist. Wenn man jetzt ein Bodhicitta-Gebet zum Beispiel spricht, wo es heißt, dass man die Erleuchtung zum Wohle aller fühlenden Wesen erlangen möge, dann ist das erstmal ein positiver Gedanke, den man versucht dabei zu entwickeln. Und als Anfänger ist es so, dass wir eine gewisse Anstrengung dabei aufbringen müssen, uns das vielleicht vorzustellen. Man hat vielleicht eine bestimmte Person, die man sich dabei vorstellt, und man entwickelt dieser Person oder einer Gruppe von Personen diese Absicht gegenüber. Aber mit der Zeit, wenn man jetzt mehr meditiert oder praktiziert, dann werden diese Gedanken etwas, was ganz natürlich ist, etwas, was spontan in uns entstehen kann. Und wenn man dann ein fühlendes Wesen oder fühlende Wesen sieht, dann ist diese Einstellung von Bodhicitta sofort ganz spontan da. Bei den Gelübden ist es so, dass man zunächst eine gewisse Intention hat, dass man das Verhalten eines Bodhisattva versucht anzunehmen. Das heißt, genauso wie bei den Laiengelübden, wo man verspricht, dass man jetzt kein Wesen töten möchte oder dass man nicht stehlen möchte oder ähnliches, so verspricht man eben keinem Wesen letztendlich Schaden zuzufügen. So ist es bei den Bodhisattva-Gelübden, dass man zum Beispiel verspricht, dass man kein Wesen jemals aufgeben wird und so weiter, immer für die Wesen versucht zu wirken oder für sie da zu sein. Und so versucht man diesen verschiedenen Regeln, die dort gegeben werden in Verbindung mit den Gelübden, dass man diese nicht bricht, sondern das Beste tut, um sie einzuhalten. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man eben versucht, gewisse Regeln einzuhalten, sich daran zu halten, oder ob man wirklich das eigentliche Gefühl hat oder die eigentliche Einstellung auch wirklich in sich entwickelt hat. So kann man eben diesen Unterschied machen, dass das, was mit Tsemkhye, also dieser Entwicklung von Bodhicitta gemeint ist, dass das wirklich ein spontaner Gedanke ist, eine spontane Intention ist, dies für alle fühlenden Wesen zu entwickeln oder für sie zu wirken. Und wenn das sozusagen bei einem passiert, wenn das bei uns möglich geworden ist, dann kann man wirklich davon sprechen, dass man Bodhicitta entwickelt hat. Der andere Punkt mit den Gelübden ist so, dass man eben versucht, diese so gut es geht einzuhalten und dass das sozusagen eine Hilfe erstmal auf dem Weg ist, Bodhicitta zu entwickeln.
Okay, so this Tibetan word "jumin" is very interesting. "Jumin" means not artificial, yeah, not pretended. Same word is used with the word "nijung," which means "nijung" means, you know, like the in English they translate that as renunciation, the mind of renunciation. In fact, you know, if this mind of renunciation is not spontaneous, we don't even reach the, you know, path of accumulation. Usually, you know, when we practice, we think about the practice in terms of numbers, in terms of this number of mantra, that number of mantra, this empowerment, that empowerment, maybe this practice will liberate, that practice will liberate. So we kind of expect the empowerment or the, you know, technique to liberate us. But the liberation start to happen when things change in our mind. Okay, so the door, the first door that we have to open in order to reach the first path, which is the path of accumulation, which is like if you want to go upstairs, you have to take the stair, right? You have to step on the first staircase in order to reach the last. If you don't step on the first level and just like learn about how to go there and who can go the fastest and so on, and don't step on personally, then it's almost impossible. Maybe one day if you can fly, it's a different thing. But otherwise, you know, until you start to walk, it's not possible. Likewise, you know, we develop, maybe you can translate this first.
Wir haben gerade den einen Begriff Jumin kennengelernt, der etwas eben nicht Künstliches beschrieben hat oder etwas, das man sich nicht vorspielt. Ein anderer Begriff, der sehr wichtig ist, ist Nejung, was häufig als Entsagung übersetzt wird. Und solange dieser Geist der Entsagung oder diese Einstellung der Entsagung nicht spontan ist, hat man noch nicht den Pfad der Ansammlung betreten. Häufig ist es so, dass wir vielleicht, wenn wir praktizieren, in einer gewissen Art irgendwie das mit bestimmten Zahlen verbinden. Wir müssen irgendwie so und so viel Mantras von irgendeiner Praxis rezitieren oder bestimmte Einweihungen erhalten oder ganz bestimmte Übungen oder Methoden ausführen mit einer bestimmten Technik. Und dann bringt uns das letztendlich zur Befreiung. Aber Befreiung beginnt eigentlich erst dann, wenn etwas sich in unserem Geist verändert. Und so ist es, dass wenn wir den sogenannten ersten Pfad beschreiten wollen, den Pfad der Ansammlung, dass wir dann versuchen, den ersten Schritt oder die erste Treppenstufe sozusagen zu gehen, wenn wir letztendlich sozusagen in die höchste Etage oder irgendwo auf die Spitze kommen wollen. So haben wir zunächst den ersten Schritt zu gehen. Aber wir müssen natürlich erstmal auch lernen, laufen zu laufen, sonst können wir auch nicht den ersten Schritt machen.
So, in order to, you know, take the first step, one has to have taken, you know, a final decision to go there. If you are very, you know, distracted to the ground floor, if you feel that, you know, the ground floor is very comfortable, very safe, the best place, then sometimes when you have little problem, then maybe you would like to go up. Otherwise, you feel okay on the ground floor, right? You will never make an attempt to walk the stair. Likewise, when our sense of nyejung, renunciation, is not spontaneous, then we have, you know, occasional renunciation. When something goes wrong, then we feel like attaining enlightenment. When everything is okay, then we forget about it, right? So this is the reality. And when there is the chance to become very famous, we go for it. When there is chance to make a lot of money, we go for it. So that time, you know, we are still on the ground floor. We have not even touched the Soklam, the first staircase. And on the ground floor, you know, we need a lot of help. And that's what we call the empowerment, the teachings, the explanations, the blessings, and so on. And through this, through implementation of all this, when we develop strong sense of renunciation. Renunciation, in another word, it means the determination to be free. The determination to go to the top floor. And when that becomes spontaneous means you think of, you know, somebody giving you the chance to be the king of the world, and you feel it has no substance. It is like hollow, like a hollow bamboo. It has no substance. It is impermanent. It is not reliable. If somebody offers you the wealth of the whole world, that doesn't shake you much. Okay? The very thought of name and fame and gain and all this, the very thought of that, you know, become very weak. And they're not able to overwhelm. That's when the sense of renunciation has become spontaneous. And that's the beginning of the path to enlightenment. Before that, it's still in the queue.
Um nun wirklich den ersten Schritt zu gehen, brauchen wir eine feste Entscheidung, die wir treffen, oder eine letztgültige Entscheidung. Solange wir uns noch sozusagen auf dem im Erdgeschoss befinden und es auch vielleicht sehr sicher dort finden und ganz schön und nur vielleicht, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, zeitweilig wir mal denken, ach, wäre schon gut, da auch die Stufen hochzugehen, dann ist unsere Entsagung noch nicht spontan. Das nennt man eher eine zeitweilige oder an bestimmte Anlässe gebundene Entsagung. So ist es eben eher, wenn irgendwas falsch läuft, dass wir dann mal kurz Entsagung entwickeln, aber dies nicht von langer Dauer ist. Denn dann haben wir wieder vielleicht die Möglichkeit, irgendwas anderes Interessantes zu erhalten oder dass wir irgendwo Aussicht auf irgendetwas Angenehmes, Schönes haben oder wo wir viel Geld verdienen können oder was auch immer. Und dann begeben wir uns da rein und führen das durch. Und so befinden wir uns immer weiter erstmal noch auf im Erdgeschoss. Durch die verschiedenen Methoden des Dharma, sei es, dass man bestimmte Einweihungen erhält oder bestimmte Praxis ausführt oder ähnliches, schaffen wir bestimmte Umstände oder Bedingungen, dass wir nach und nach Entsagung entwickeln können, dass wir langsam uns davon befreien auf dem Grund, im Erdgeschoss zu bleiben, sondern eben frei werden, dass wir die höheren Stufen bis zur höchsten Ebene erreichen können. Und auch wenn wir vielleicht die Chance bekommen, der König der Welt zu werden, dann, wenn wir das Gefühl haben, dass das keine wirkliche Substanz hat, dass das nichts Verlässliches ist, dass es eher wie ein Trugbild oder etwas ist, was nicht wirklich Bestand hat, oder etwas anderes uns passiert, dass wir sehr viel Reichtum, den Reichtum der ganzen Welt erhalten könnten oder ähnliches, uns das aber nicht wirklich berührt oder uns nicht in irgendeiner Weise überwältigt, auch wenn wir berühmt werden könnten, dann hat das, sind das sozusagen Anzeichen davon, dass wir eine spontane Entsagung entwickeln. Und bevor das aber nicht der Fall ist, ist sozusagen das, diese spontane Entsagung erstmal noch in der Warteschlange.
Okay, now the second foundation is at the mental level. Okay, so at the mental level, in order to practice bodhicitta, we need the sense of devotion, sense of faith to the Buddha, that is number one, and the sense of karuna or compassion, that is for all sentient beings. Yeah, can you say this first?
Mm-hmm. Der zweite Teil vom ersten Punkt, also der Grundlage oder dem Fundament, das ist jetzt die mentale Ebene. Da geht es darum, dass man eine Art von Hingabe oder Vertrauen entwickelt, erstens zum Buddha. Das zweite ist dann, dass wir Mitgefühl entwickeln für alle fühlenden Wesen.
Okay, so on top of these two, faith and compassion, the number third is, you know, the knowledge of the benefits of bodhicitta.
Das dritte ist dann, dass wir über den Nutzen von Bodhicitta Bescheid wissen.
So these are the three main, you know, things at the mental level that we need as the foundation for bodhicitta.
Das sind die drei hauptsächlichen Dinge, die wir auf der geistigen Ebene benötigen, um Bodhicitta zu entwickeln.
And in particular, this sense of compassion. Compassion is the, you know, primary seed of Bodhicitta. For example, if you want to grow wheat, yeah, you need the seed of wheat. But the seed alone is not enough. You also need water. You also need soil and so forth. Like the other, you know, things that I just mentioned are like the water, the soil. The actual seed is bodhicitta, compassion.
Und insbesondere diese Einstellung von Mitgefühl, das ist das Wichtigste, das ist der eigentliche oder der notwendige Samen von Bodhicitta. Wenn wir zum Beispiel Weizen anbauen wollen, dann benötigen wir dafür einen Samen, um das durchführen zu können. Aber der Same braucht auch bestimmte Bedingungen, dass er wachsen kann, wie zum Beispiel Wasser und Erde und so weiter. So kann man sagen, dass das Mitgefühl wie der Samen ist und dass die anderen Bedingungen dann die anderen Punkte sind, die genannt wurden.
Okay. So, compassion is the seed of bodhicitta. That means compassion is not bodhicitta. Right? The seed is not the sprout. The seed is not the flower. Likewise, compassion is the cause or the seed of bodhicitta. It's not the bodhicitta. Compassion is present in all sentient beings. We can see, you know, even in animals, in dogs and in other animals. Compassion is practiced in all religious traditions. But, you know, bodhicitta is much deeper than compassion. But compassion is the foundation or the seed. Therefore, Jigten Sungwan also says in Gongchik that bodhicitta and compassion are not the same.
Mitgefühl ist nicht der ist der Samen von Bodhicitta. Mitgefühl ist nicht gleich Bodhicitta. Genauso wie ein Same nicht gleich die Blume selber ist oder nicht das gleiche wie die Blume selber ist. Mitgefühl gibt es in allen fühlenden Wesen. Man kann es auch bei Tieren beobachten, dass sie Mitgefühl haben. Oder es wird auch in den anderen religiösen Traditionen von Mitgefühl gesprochen. Bodhicitta geht aber noch tiefer. Und so sagt auch Jigten Sumgen im Gongchik, dass Mitgefühl nicht das gleiche ist wie Bodhicitta, sondern Mitgefühl der Same von Bodhicitta ist.
Okay, so the first thing was faith, right? Is in Tibetan it's tepa. So when I say faith, usually tepa, mugu, these terms are translated as devotion. And also sometimes as faith. So the word tepa means, you know, it is a feeling, okay? It is a sense of, how to say, admiration. That you become moved by it, okay? And you want to, you know, follow it. You want to be like it. You become so moved by the quality of this individual or whatever, right? And then you want to copy that. You want to become like that. Okay, that kind of feeling is tepa.
Das erste, was von den drei Punkten gerade beschrieben wurde, war Vertrauen oder auch Hingabe. Diese Worte werden häufig als Übersetzung verwendet für Mugu oder Depa. Und was damit gemeint ist, ist, dass man ein Gefühl davon hat oder eine Einstellung, dass man etwas wertschätzt, dass man von etwas wirklich bewegt wird oder etwas bewegt, dass man etwas sehr mag und dass man vielleicht genauso werden möchte wie eine bestimmte Person oder irgendetwas anderes.
So, So there are three types of faith. So in all religions they talk about faith, right? So the meaning is, I think, different in the Dharma. Faith means like, you know, you become moved by certain qualities and you want to, you develop the aspiration to, you know, attain that. That is like a sense of admiration, okay, which inspires you to move forward and become like that. I will use an example to explain this, you know, three faiths.
Man spricht von drei Arten des Vertrauens oder der Hingabe. In den verschiedenen Religionen wird überall von Vertrauen gesprochen, aber die Bedeutung, die dahinter steht, ist doch sehr unterschiedlich zu dem, was im Dharma darunter verstanden wird. Das eine, was damit gemeint ist, dass man durch eine besondere Qualität bewegt ist, dass man diese Qualität erhalten möchte, dass man davon inspiriert wird.
Yeah. So, for example, okay, when you, let's say, to explain the three types of faith, I will use a silly example, okay, just so that you understand. You walk into a sweet shop, okay, if you are somebody who likes sweets, okay, and if you walk into a sweet shop and you see a cake and that look very, very beautiful, it's very beautifully designed and it's very artistic, and at the same time it looks very delicious, okay, so when you see this, what do you feel? You feel very good looking at it, you know. You become in a way, you know, attracted to it, and you, the beauty, the artistic quality, you know, kind of pulls you towards it. And it gives you a sense of, you know, goodness. You like being in the presence of that thing. Okay? In the same way, when you sit in front of the Buddha or your guru or whoever, yeah, and you observe the quality of compassion, the quality of love, the quality of kindness, meditation, and so forth. Okay? And in that moment, you don't want to leave. You actually forget the idea of time. You feel so good in the presence of that person. The quality of that person is such a, you know, impact. And you feel this sense of, you know, pureness, this sense of being perfect in that moment. Yeah? Nothing is wrong in that moment. So that is the first faith. This is called in Tibetan Tametepa, the clear faith. Clear faith means that there is nothing that is, you know, that is delusional. There is nothing that is impure. There is the sense of purity. So that is the first faith.
Kempola möchte ein Beispiel geben, an dem wir diese drei Arten von Hingabe oder Vertrauen besser verstehen können. Wenn wir zum Beispiel in ein Süßwarengeschäft gehen und dort einen Kuchen sehen und dieser Kuchen ist sehr schön gestaltet, ein ganz tolles Design, etwas Außergewöhnliches und sieht dazu noch sehr lecker aus. Und was fühlen wir dann? Es kann sein, dass wir von der schönen Gestaltung dieses Kuchens ganz angezogen sind, dass wir sozusagen da gerne bei diesem Kuchen bleiben möchten. So, das ist sozusagen die erste Art von Hingabe oder Vertrauen. Das wäre zum Beispiel, wenn wir vor einem Buddha sitzen oder vor einem Lehrer sitzen und der eben sehr viele gute Qualitäten besitzt, wie Liebe, Güte oder Mitgefühl oder was auch immer für Qualitäten, und wir möchten eigentlich gar nicht mehr weggehen, weil diese Qualitäten der Person uns so beeindrucken, und wir haben eine gewisse ein Gefühl von Reinheit dabei. Nichts ist irgendwie falsch in dem Moment. Wir möchten da eigentlich verbleiben. Das würde man als klares Vertrauen oder klare Hingabe bezeichnen. In dem Moment ist nichts sozusagen unrein. Dieses Gefühl haben wir.
Yeah. So, now, in that shop, we are going again in the shop. If you look at the cake for too long, okay, and it looks more and more delicious, and you are losing control now, right? You want to buy it. I told you the example is very silly, but in the presence of the guru, the more you remain in that state of sense of purity, okay, the more you want to become like that. It develops. You never, you know, remain in that state and forever, okay? You begin to feel that sense stronger and stronger, and then a time comes, you know, when you want to become like that. Okay? When you want to become like your guru, when you want to become like the Buddha, to benefit all sentient beings. When that becomes your priority, then that is the second faith, which is called the longing faith. So it's one step higher or deeper than the first one.
Wir gehen also wieder in den Laden und dieser Kuchen, der da steht, und den betrachten wir für längere Zeit, und je länger wir ihn betrachten, umso köstlicher erscheint er uns, und irgendwann ist es so weit, dass wir ihn unbedingt kaufen wollen. Und dies ist vielleicht so, wenn man wirklich in diesem Gefühl der Reinheit verweilt, sei es beim Lehrer oder auch beim Buddha, dass wir irgendwann so werden möchten, diese Qualitäten erlangen möchten, die auch er erlangt hat. Und so kommt irgendwann diese Zeit, wo wir diese Absicht haben, dass wir genauso wie er zum Wohle aller fühlenden Wesen diese Qualitäten entwickeln und wirken wollen. Und das nennt man dann den Longing Faith.
Ich glaube, sowas wie anstrebend, ne?
Anstrebend oder erreichen wollen, irgendwo ein sehnsüchtiges, irgendwie sowas Trauen, sowas irgendwie, was man. Sehnsüchtiges Vertrauen vielleicht. Genau. Und das ist sozusagen dann ein.
I don't know. I don't know in German, but it means, you know, in Tibetan, döbedeba. So it means like you wish that becomes your aim, your objective. Like I said, the most important thing.
So ein strebendes Vertrauen oder dass man etwas unbedingt erlangen möchte. Und dann dadurch sozusagen geht man, dieses Vertrauen ist ein Schritt weiter als das andere oder ein Schritt tiefer, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte.
Okay, then, so when you develop this second faith in the shop, okay, then you actually buy and eat the cake. Okay, and then when you eat the cake, you have the experience. You have the experience of, you know, how it tastes, how good it tastes. And when you experience it, then you have no doubt. Okay? You have no doubt. At first it looks good, it may be not tasty. But when you eat, and if it is a good cake, it tastes good, yeah? So, and then after that, there is no doubt. So that is the third faith, which is called the trusting faith, yiche bedeba. So coming back to the Buddha or the Guru or in whoever you have faith, yeah. After you want to become like that person, okay, and then you begin to practice, you begin to receive teachings, you begin to practice. And practice and practice and practice, and then you begin to develop those qualities of yours in yourself. You begin to feel the, you know, how to say, the sensation of love and compassion. I call it sensation because it's very physical. When we develop, you know, strong compassion and strong love, then our body become like shivering, tears coming down, and so forth. Sometimes it happens, yeah, in as ordinary beings also. The bodhisattva remain always in that state. But for us, it's occasional, like I said before. It's dependent on things. Sometimes it's there, sometimes it's not there. So that is, you know, the third faith, which is trusting faith in English.
Der dritte Schritt ist, dass wir dann, wenn wir im Laden sind, so weit sind, dass wir den Kuchen kaufen und dann auch essen. Und dann haben wir den eigentlichen, wirklichen Geschmack des Kuchens. Dann haben wir die eigentliche Erfahrung dessen. Am Anfang ist es so, dass der Kuchen vielleicht gut aussieht und der sieht auch sehr lecker aus, aber wir wissen es nicht so genau, ob es wirklich auch so ist. Und wenn wir aber die eigene Erfahrung gemacht haben, dann bezeichnet man das eben als das Vertrauens- oder überzeugte, das überzeugte Vertrauen oder überzeugte Hingabe. Und in wen wir auch immer wir jetzt Vertrauen haben, sei es der Buddha oder sei es der Lehrer, wenn wir beginnen, selber zu praktizieren, dann entwickeln wir diese Qualitäten, die wir bei ihnen sehen, in uns selber. So haben wir dann wirklich die Erfahrung und das Gefühl von Liebe oder von Mitgefühl. Es kann sein, dass unser Körper dann anfängt zu zittern oder Tränen in unsere Augen treten, aufgrund dieses körperlichen Gefühls, was dadurch entsteht. Die Bodhisattvas verweilen immer in diesem Zustand von Liebe und Mitgefühl für alle Wesen. Für uns ist es erstmal etwas, was aufgrund bestimmter Bedingungen entsteht. Es ist noch abhängig von bestimmten äußeren Dingen.
So, you see, before you eat the cake, yeah, it looks good, you feel good, but if somebody really explains, you know, that it doesn't taste good, then that can change your mind, right? So your faith is still very fragile. Looks good, you know, you feel good in the presence of it, but if somebody gives you good reasoning and says that it doesn't taste good, it's not good for health and so forth, then maybe, you know, you can change your mind. Likewise, but when you eat the cake and when you know it tastes good, then nobody can change your mind. Okay? Nobody can change your mind. Likewise, when we reach the third faith through practice, that only comes through practice. The eating is equivalent to experiencing through practice of Dharma. For example, when you feel the, you know, power of love, when you feel the power of compassion, when you feel the power of, you know, bodhicitta and so forth, after that, you know, the whole world may try to convince you that compassion is not useful, compassion is not necessary. That will never make any change in your mind because you have tested it. Yeah? So therefore, when we develop this third faith through practice, then, you know, the relationship between the guru and disciple become very firm, very stable. Everything else become secondary because of the experience. Like you have experienced the cake yourself. Now if I say it doesn't taste good, it doesn't taste good, it makes no difference to you because you have experience.